den Gottesdienst. Und wenn ich euch so anschaue, habe ich den Eindruck, ihr seid doch nicht aus Gewohnheit hierher gekommen. Oder aus Tradition. Oder gar aus Pflichtgefühl. Ich muss mich da mal wieder sehen lassen. Wir kommen doch gerne zusammen, weil es uns ein Bedürfnis ist. Nach dem Stress der Woche, den Hammer haben wir hier ein bisschen versteckt wieder, nicht? Nach dem Stress der Woche auszuruhen, eine Insel des Friedens, der Ruhe, der Fröhlichkeit, der Begegnung zu erleben und Gott dafür zu danken in unseren Liedern. Die haben mir so richtig Schwung gemacht heute Morgen. Die Lieder, dass wir Gott im Lied preisen. Singen ist immer noch etwas mehr als reden. Wenn wir tagsüber oder am Abend die Nachrichten hören, dann packt uns manchmal das Grauen. Wie sieht es aus in dieser Welt? Krieg, Terror, Angst, Mord. Christen werden verfolgt, überall gemordet. Ja, furchtbar. Was ist das für eine Welt, in der wir leben? 57 Millionen sind auf der Flucht. Natürlich, uns betrifft das im Augenblick nicht. Aber wir fühlen doch mit. Ich weiß noch, wie es zu unserer Zeit im Krieg war. Manchmal, wenn die Flak geschossen hat, dann haben wir geschlafen. Wir hatten uns dran gewöhnt an den Krieg. Da war ein Lärm in der Nacht, dass die Ziegel hochgingen, aber wir haben geschlafen. Wir hatten uns dran gewöhnt. Das war eigentlich im Nachhinein für mich das Schlimmste, dass man sich an Krieg gewöhnen kann. Das ist der Normalzustand. Ich frage mich heute, warum ist das so selten geworden, dass Menschen und Völker friedlich und rücksichtsvoll miteinander leben und umgehen können. Danach sehnen sich doch alle Menschen. Das wünschen sie sich doch. Es würde ja auch alle erfreuen und es würde allen helfen. Wenn wir zurückschauen auf unser Leben und uns fragen, wann war unserem Empfinden nach eigentlich alles noch rundherum in Ordnung, dass wir unbeschwert vor uns hinleben konnten? Wenn ich daran zurückdenke, muss ich 80 Jahre zurückdenken, so ungefähr 1936. Das war für uns Kinder noch eine friedliche Zeit. Die Zeiten waren nicht besser als heute. Aber unsere kindliche Welt war überschaubar, berechenbar. Da waren zwischen Weihnachten und Ostern bestimmte Dinge und zwischen Ostern und Weihnachten auch wieder die Dinge. Alles hatte seine Ordnung. Wann man auf der Straße Murmeln gespielt hat, wann man den Drachen steigen ließ, wann man zur Weser zum Baden ging, alles hatte seine Ordnung. So schien es uns jedenfalls. Und wenn der März kam, so wie jetzt, so ein schöner Tag, die Mutter ging mit uns in den Wald, beim Bäcker Mehltag, 30 Pfennig Brötchen rausgeholt, falls mal die Kinder Hunger bekommen sollten. Wir Jungs raschelten dann im Buchenlaub im Wald, Mutter ging auf dem Weg und wir pflückten die ersten Blümchen, die da gewachsen waren, die Buschwindröschen, brachten sie der Mutter, sind natürlich schnell welk geworden, wie das so ist mit Buschwindröschen. Aber die Welt war in Ordnung. Die zwei wichtigsten Dinge, an die ich mich aus meiner Kindheit erinnern kann, sind etwa die, dass meine Eltern mit uns zusammen in der Bibel gelesen haben, als wir noch klein waren. Wir haben noch nichts verstanden. Aber wir wussten, das ist Gottes Wort. Und sie haben mit uns gebetet. Und das andere, woran ich mich erinnere, das zu Bett gebracht werden. Kleine Kinder gehen nicht zu Bett, die werden zu Bett gebracht. Meistens von der Mutter. Und dann wurden sie nochmal richtig zugedeckt. Und dann hat ihre Hand über meinen Kopf gestrichen. Und dann ist sie leise aus dem Zimmer gegangen. Unser Nachtgebet schloss jeweils mit der Bitte, beschütze auch meine Mutter und meinen Vater und meine Geschwister. Im Herbst und Winter sang unsere Mutter noch ein Lied. Sie spielte Gitarre. Im Sommer war die Stimmung nicht immer danach. Da hatte die Verhandlung stattgefunden. Die Sonne steht ja noch am Himmel und schon zu Bett gehen. Kann doch nicht sein. Aber im Herbst und Winter gab es ein Lied. Ich wünschte mir nach der späteren Aussage meiner Mutter immer das Lied vom goldenen Mond. Das war dann häufig die Zusage. Wer hat die schönsten Schäfchen, die hat der goldene Mond, der hinter unseren Bäumen am Himmel droben wohnt. Da kommt am späten Abend, wenn alles schlafen will, hervor aus seinem Hause zum Himmel, leis und still. Dort weidet er die Schäflein auf seiner blauen Flur, denn all die kleinen Sterne sind seine Schäflein nur. Die letzte Strophe hatte sie etwas leiser gesungen. Das war eine wunderschöne Melodie, da konnte man gut dabei einschlafen. Ich war geborgen und behütet. Meine Geschwister auch, meine Eltern auch. Ich hatte ja für sie gebetet. Und nun hielt Gott in der Nacht alles in seinen großen Händen, auch während ich schlief. Vom goldenen Mond und den Sternen hatte ich auch wohl mehr als jene, die inzwischen den Staub dort aufgewirbelt haben. Und wenn in der Dunkelheit des Schlafzimmers nochmal irgendwie Angstgefühle aufkamen, dann ging ich schlaftrunken in die Küche, und wenn die Mutter fragte, Junge, was ist? Dann wusste ich nicht recht, was zu sagen. Ich wollte ja nur zuschauen, ob sie noch da sind. Vater saß da, las, Mutter strickte etwas. Für die Kinder musste immer etwas repariert und angefertigt werden. So ist meine Erinnerung. Dann ging ich zurück und dann stand dem friedlichen Einschlafen nichts mehr im Wege. Eine Familienidylle? Vielleicht auch, aber doch wohl mehr als das. Urvertrauen, Grundgeborgenheit, Frieden des Herzens, das Kostbarste, was Eltern ihren Kindern mitgeben können, weil es das weitere Leben mehr bestimmt als alle mehr oder weniger gelungenen oder nicht gelungenen pädagogischen Bemühungen. Und wer jetzt eben seine eigenen Kindheitserinnerungen in sich zurückgerufen hat, und ich weiß, dass die anders waren als bei mir, ist bei jedem anders, ganz klar. Ich komme ja aus einer anderen Welt, nicht? Wenn ich von 1936 spreche, kannst doch vergessen, gibt's doch heute nicht mehr. Aber wir müssen doch zugeben, und ich wünsche euch, dass ihr diese Grundgeborgenheit im Elternhaus, als ihr klein wart, erlebt habt. Das ist etwas Wichtiges, das Wichtigste, was man ins Leben hineinnehmen kann. Und wenn ich es genau betrachte, unterscheiden sich unsere Grundbedürfnisse von den damaligen gar nicht so sehr, auch wenn wir älter geworden sind. Ich lasse eine Umfrage, was Menschen sich eigentlich wünschen. Wisst ihr, was an erster Stelle stand mit 67% der Nennungen? Geborgenheit. Ob alt oder jung, alle wünschen sich Geborgenheit. Und damit haben wir eine der wichtigsten Einsichten beschrieben. Alle geheimen Wünsche nach Frieden, Geborgenheit, angenommen sein, belegen unsere Zugehörigkeit zu einem größeren Vaterhaus. Wir bekunden das ja auch, wenn wir beten, unser Vater im Himmel. Wo der Vater ist, da sind Kinder. Und Vater und Kinder, Mutter und Kinder gehören zusammen. Deswegen beten wir ja auch, dein Reich komme. Weil wir wissen, das ist unser Zuhause. Danach sehnen wir uns. Dort wird Frieden, Ruhe, Geborgenheit für immer und ewig einkehren. Fast möchte man das Bild zu Ende denken. Wir brauchen auch jemanden, der uns, wenn wir alt und müde geworden sind, zu Bett bringt und sagt, jetzt schlaf mal Und wenn die Zeit da ist, dann wecke ich euch wieder auf. Das dürfen wir Gott zutrauen, dass er das tun wird. Er ist ein Vater, ein himmlischer Vater. Er erwartet das von uns, dass wir ihm das zutrauen. Und Jesus hat das gepredigt, dass wir das unserem Vater im Himmel zutrauen dürfen. Wenn das so ist, dann ist alle Angst und Ungeborgenheit und Ratlosigkeit der Menschen, alle Zerrissenheit in dieser Welt zu erklären mit der Beschädigung der Beziehung zum himmlischen Vater, zum Vaterhaus, zu dem wir gehören. Denn Angst entsteht dort, wo diese Bindung abgerissen ist, wo sie aufgegeben wurde, wo sie abgeschnitten wurde. Das ist ein Unglück, aber das ist die Welt, in der wir leben heute. Und da kommt hinzu, dass der Mensch im Allgemeinen diesen Sachverhalt bestreitet. Er macht sich trotzig daran und tapfer, wie er meint, seine Not zu wenden, seine Friedlosigkeit, seine Ungeborgenheit zu meistern, weil er sein Scheitern, seine Ohnmacht nicht eingestehen will. Und damit ist die Grundsituation der Welt, in der wir heute leben, beschrieben. So sieht es aus in unserer Welt. Und wer das nicht gern hört, der befindet sich in der Gesellschaft eines gewissen Herrn Professors Picard, nicht der Tiefseetaucher. Einer meiner früheren Mitarbeiter traf ihn bei unserer gemeinsamen Arbeit in den 50er Jahren oben an der Wesermündung in Nordenham. Wir besuchten die Familien, haben auch manche Adventisten und Baptisten getroffen und Brüdergemeinde unterwegs. Wenn du Menschen besuchst, triffst du sie alle. Und haben das Gespräch mit ihnen gesucht. Und mein Mitarbeiter kam zu diesem Herrn Professor Picard. Und er versuchte, auf christliche Gedanken das Gespräch zu bringen. Das sahen wir als unseren Auftrag an, als Botschafter Christi. Aber davon wollte der alte Herr nichts hören. Gott hatte keinen Platz in seinem Leben und in seiner Planung. Ich hätte sicher an dieser Stelle dem Herrn Professor alles Gute gewünscht und hätte mich verabschiedet. Aber mein Mitarbeiter, ein Hauptfeldwebel aus dem letzten Krieg, der seinen Frontabschnitt mit den letzten 17 Leuten seiner Kompanie und zwei Maschinengewehren noch gehalten hatte, der war noch nicht zu Ende. Sein Lebensinhalt war es inzwischen geworden, als Soldat Christi für die Sache Christi zu kämpfen, beharrlich und standhaft. Und deshalb brachte er im Hinblick auf das hohe Alter seines Gesprächspartners noch ein Argument vor, das sich am Psalm 90, Vers 12 anlehnte. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Da merkt er allerdings, dass es klug war, das Zimmer auf schnellsten Wege zu verlassen. Ohne weitere Diskussion, als ihm dann der Fußschäbel durch die Glastür hindurch noch hinterherflog, da machte er die Tür noch einmal auf und sagte, Herr Professor, es wäre doch nicht nötig gewesen, ich war doch schon draußen. Herr Picard hat dann noch während unserer Zeit dort, ist einem Vierteljahr später dann gestorben. Und mit seinem Tod hat er letztlich bestätigt, woran er im Leben nicht erinnert werden wollte. Die Wahrheit des Wortes Gottes über die Grundsituation des Menschen. Wer die Bindung an Gott löst oder leugnet, entscheidet sich für die Friedlosigkeit, die Hoffnungslosigkeit, die Ungeborgenheit. Und das nimmt Erschrecken zu. Ich wundere mich immer wieder, dass Menschen überhaupt damit leben können. Ich wage es nicht, mir eine Sekunde vorzustellen, mein Leben ohne Gott zu führen. Da wäre ich doch ein verlorener Mann. Doch auch gläubigen Menschen kann das zeitweilig zustoßen, dass durch Eigenwilligkeit und Schuld die lebenswichtige Verbindung zerreißt oder doch empfindlich gestört wird. Was das bedeutet, wenn etwas zerreißt, ist mir vor Jahren auf der Marienhöhe in Darmstadt-Eberstadt bewusst geworden. Ihr wisst, ich war 15 Jahre dort als Heimleiter und Lehrer tätig. Da hatte unser großer Radlader, und wir hatten so ein Riesendings, hatten wir, so einen 7-Tonner mit 2 Meter Schaufel. Der konnte 2 Tonnen mit einer Schaufel laden. Mein Sohn hat den gefahren. Der hatte aus Versehen ein elektrisches Kabel getroffen am Straßenrand. Wollte eine Auffahrt bauen zu einem Haus, der Techniker zur Wohnung, muss man die Kante so ein bisschen abschrappen. Das Kabel lag aber viel zu flach. Und jetzt war es zerrissen. In den Häusern unserer beiden Betriebstechniker ging das Licht aus. Der dritte und 2 Hilfskräfte kamen herzu, um den Schaden freizulegen und zu besehen. Ich aus meinem Bürofenster sah das. Der Radlader war still geworden, zur Seite gefahren, da standen sie ratlos und schauten in die Erde. Zudem war es ein Heerkabel. Direkt zum Stromlieferanten hin führte es. Und unser Betriebstechniker, der hat dann in ganz Darmstadt Halle Elektrofirmen besucht und wollte nur 1,20 Meter von diesem Kabel. Die haben alle abgewunken, das ist ein Heerkabel. Das haben wir nicht vor sich, da müssen sie schon zu Heerk hingehen. Natürlich hatte er die Adresse eigentlich vermeiden wollen. Aber inzwischen haben die Frauen der Betriebstechniker für ihn gesagt, denkt an die Tiefkühltruhe und warmes Essen gibt es heute Abend auch nicht, also seh zu, dass das geschieht. Und dann ist er natürlich doch zur Heerk gegangen und die leitenden Herren bewiesen Wohlwollen. Die sagen, gut, gehen Sie zum Lagerverwalter, lassen sich 1,20 Meter von dem Kabel geben. Aber der Lagerverwalter stellte ihm peinliche Fragen. Ja, wie kommen Sie denn dazu, unser Kabel zu beschädigen? Und das dürfen Sie doch nicht reparieren, da haben wir doch das Monopol. Schließlich bekam er dann doch die 1,20 Meter und ich ging hin und schaute zu, wie alles, was abgeschnitten war, sorgfältig wieder zusammengefügt wurde. Die einzelnen Äderchen, blau und rot und braun, alle Farben, alles kam wieder zusammen. Und zuletzt ging das Licht wieder an in den beiden Häusern. Das hat mich nachdenklich gemacht. Wenn in meiner Glaubensbeziehung zeitweilig das Licht ausgegangen ist, dann darf ich nicht bei der ratlosen Betrachtung der zerstörten Verbindung stehen bleiben. Es nützt auch nichts, die vielfältigen Hilfsadressen in dieser Welt zu bemühen. Da bleibt zuletzt doch nur der Weg zu der einzig kompetenten Stelle, die damit umgehen kann. Das hat ein Mann erfahren, der König David, in dessen Leben alle Lichter ausgegangen waren. Da war in eine Versuchung hineingefallen, ich war ja vor 14 Tagen schon hier, da wurden hier Versuchungen aufgeschrieben und ich habe mir das alles so vor Augen gehalten, Sofa und Schokolade und Fastfood. Ich habe gesagt, naja, gibt auch noch schwerwiegendere Dinge, die uns zustoßen könnten. Dem König David ist das zugestoßen. Der hat da eine Frau gesehen, die ihm gefiel, aber die gehörte einem anderen. Und er hat sie sich genommen und hat ihren Ehemann an die Front geschickt und dem General gesagt, du schick ihn mal dahin, wo er ums Leben kommt. Der ist mir im Weg. Ich habe mir seine Frau genommen. Furchtbar. Ein Verbrechen. David, du bist ein verlorener Mann. Und als ihm das bewusst wurde, da ist er in schwere Depressionen verfallen. Da ist alle Kraft und aller Saft aus seinem Leben weggegangen. Er ist müde und hilflos geworden. Zuerst hat er gedacht, vielleicht wächst Gras drüber, aber das gelang nicht. Das sind Wunden, die die Zeit nicht heilt. Schließlich wurden die Auswirkungen dieser zerrissenen Verbindung zu Gott unerträglich für ihn. Und dann blieb ihm keine Wahl. Er musste sich auf den Weg machen zu Gott und ihm das darbieten, was ihm zugestoßen war in seinem Leben. Er musste zur kompetenten Stelle und er wurde vorstellig bei dieser Instanz, die allein in dieser Sache zuständig war. Das war kein leichter Weg für ihn. Dass er eine Verbindung zerstört hatte, auf die er angewiesen war, ohne die er gar nicht weiterleben konnte. Aber dann hat er ein Wunder erlebt, mit dem er nicht rechnen konnte. Ein Wohlwollen. Und wie er das erlebt hat und was er dabei empfand und erlebte, das schildert er im 103. Psalm. Ich nehme das mal vorweg, was Almut schon vor 14 Tagen im Psalm 30 als Text uns gegeben hat zu dem Thema Versuchung. Nie will ich verschweigen, was du für mich getan hast. Und das schildert er jetzt im 103. Psalm, den wir schon besungen und schon vorgelesen gehört haben heute Morgen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da steht jetzt ein Doppelpunkt. Denn er zählt jetzt auf das Gute, das Wichtige, das Lebenswichtige, was Gott für ihn getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Das muss man sich mal vor Augen halten, was er hier schildert. Sünde wird vergeben. Gebrechen werden geheilt. Vom Verderben erlöst. Denn seine Taten waren das Verderben wert, dass er daran hätte zugrunde gehen können. Erlöst. Es wird noch besser. Statt Asche auf sein Haupt, der du mich krönest mit Gnade und Barmherzigkeit. Und das ist jetzt kaum zu glauben, der deinen Mund fröhlich macht. Kann ein Mensch durch einen Verbrecher wieder fröhlich werden? David sagt ja. Ich konnte das. Ich bin wieder fröhlich geworden und ich wurde wieder jung wie ein Adler, als ich merkte und spürte, Gott hat mir diese Sünde vergeben. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Er vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er unsere Übertretungen von uns sein, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Habt ihr das gemerkt, welch eine befreite und befreiende Freude hier aufbricht? Kein Wunder, dass dieses Lied der Erfahrung mit dem Ausruf endet, lobe den Herrn, meine Seele. Und ich frage euch, ist das ein Wort für uns heute Morgen als Menschen, die Frieden, Ruhe, Geborgenheit, auch Vergebung suchen? Dass Gott in Christus die Last abgenommen hat, die das Leben verengte auf die zuerst beschriebene unerträgliche Situation des Abgeschnittenseins von Gott. Es ist wieder Verbindung da. Es fließt wieder Leben und Kraft. Das Licht scheint wieder hell in die Finsternis hinein. Meine Lieben, das ist doch unfassbar. Mit keiner Logik zu begründen, was David hier im 10. Vers beschreibt, weil er es erlebt hat. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Er vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Ich war schon manchmal froh und dankbar über das, was Gott nicht tut. Denn wir wissen ja noch, wie es uns als Kindern ging. Wer nicht hören will, muss fühlen. Und wir haben es manchmal gefühlt. David sagt, ich habe Gott anders erlebt. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Manchmal habe ich über das Geheimnis der Vergebung nachgedacht. Ich kann es bis heute nicht ganz ergründen. Was ist das eigentlich? Vergebung. Sünde ist doch so etwas wie eine konkrete Substanz. So hat der alttestamentliche Gläubige verstanden. Der hat es ja auch so erlebt. Wenn er gesündigt hatte, zum Heiligtum gehen, ein Tier wurde geschlachtet, der Priester hat das Blut aufgefangen, hat an den Vorhang gesprengt, er war dann seine Sünde los. Aber die klebte dann woanders. Wohin damit? Manchmal denke ich, Sünde, das ist sowas wie Atommüll. Keiner will es haben, keiner kann es gebrauchen, 600 Meter tief vergraben ist noch nicht tief genug, die Vespa rosten durch, überall kommt es wieder ins Grundwasser. Wohin damit? Das war im Alten Testament deutlicher eine Frage als heute, denn wir tun uns da etwas leichter damit. Gut, im Alten Testament, jeden Tag wurde es reingetragen, die Sünde. Am großen Versöhnungstag wurde es alles rausgetragen, vom Hohepriester auf den Sündenbock gelegt, in die Wüste. Bloß weg damit! Können wir nichts mit anfangen. Aber am nächsten Tag ging das Ganze wieder von vorne los. So war es im Alten Testament. Und David sagte schon damals, das kann es doch nicht sein. Für mich, ein Tier, das reicht doch nicht. Ich bin doch ein Mensch, das ist doch nicht der gleiche Wert. Als ich das im Religionsunterricht mal mit meiner Klasse durchnahm, da sagte ein Schüler, das muss doch gestunken haben im Heiligtum. Der hat es erfasst. Das Unästhetische, das Unappetitliche, das kaum Erträgliche, das sich um der Sünde willen da so täglich abspielte. David kann sich nicht vorstellen, dass man auf diesem Wege Sünde wirklich loswerden kann. Das braucht mehr Entfernung, als in die Wüste geführt zu werden. So Abstand wie zwischen Abend und Morgen. Der Abend wird den Morgen nie einholen und umgekehrt auch nicht. Das ist der Abstand, den Gott in seiner Gnade schafft. Damit Übertretungen, die er vergeben hat, nie wieder auftreten können. Und ich sage einmal etwas ganz deutlich, wenn er die Sünde vergeben hat, dann darfst du sie dir selber auch vergeben. Da leiden wir manchmal drunter, David auch. Den hat das ein Leben lang verfolgt. Aber wenn Gott sagt, vergeben, dann ist es vergeben. Dann ist es versenkt in die Tiefen des Meeres oder aufgelöst wie der Morgentau, der Nebel am Morgen sich in der Sonne, wenn sie hochkommt, auflöst. Das ist das Bild, das im Alten Testament gebraucht wird. Dann fragst du, wo ist geblieben? Weg. Verschwunden. Das ist ein Versuch, den ich mir vorstelle, wie Gott mit Sünde umgeht. David hat das vorweggenommen, was Jesus am Kreuz vollendet hat. Wie es in dem Lied heißt, die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich, auch am blutigen Stamm, meine Seele lobpreise den Herrn. Und jetzt frage ich euch, Ist das ein Grund zu tiefer Dankbarkeit und Freude? Jesus kann alles Zerbrochene wieder zusammenfügen, alles Zerrissene wieder heil machen. Und seine Einladung gilt bis heute, einfach zu ihm zu kommen, in dem Vertrauen, dass er die Dinge wieder in Ordnung bringen kann. Ich kann ihm alles hingeben, was mich vielleicht den einen oder anderen von uns jetzt noch belasten mag. Leg es einfach vor seine Füße. Wenn er Vergebung zuspricht, dann ist das in Ordnung. Dann musst du die Last nicht mehr tragen. Ist das ein Angebot? Ich wollte es euch heute Morgen einmal weitergeben. Wer diesen Weg beschreitet, der wird eine Ruhe und Geborgenheit erleben, wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter. So hat es David erlebt, so hat er es beschrieben im Psalm 131, Vers 2. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Diese Geborgenheit wünsche ich euch, wünsche ich auch mir von Herzen. Darum möchte ich Gott jetzt bitten. Unser lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du in Jesus einen Weg gefunden hast, um uns frei zu machen von allen Lasten, die in unserem Leben gewesen sind. Jeder für sich weiß am besten, wo die Dinge sind, die dir nicht gefallen konnten, die uns manchmal belastet haben, die Unrecht gewesen sind vor dir. Und wenn wir sie dir bekannt haben, wenn wir sie bereut haben, wenn wir dich um Vergebung gebeten haben, dann hast du uns diese Vergebung gewährt, sodass auch wir mit David sagen können, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, unser lieber himmlischer Vater, dich beten wir an in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.